T-Hoch 6, Tacheles über Entrepreneure, Trends und Tabus. Der Podcast von Miss Germany mit dem Mann, der die Frauen versteht. Max Klemmer, mit und für Frauen mit Vision. Wir feiern Female Empowerment und begleiten dich auf deinem Weg zur Vorstandsvorsitzenden, zum Olympia-Ass, zur Mami und all die anderen niemals zu hoch gesteckten Ziele, die du verfolgst. Wir glauben an die Kraft der Frau und liefern dir einzigartigen Input für Geist und Seele. Empowering Authentic Women im Real Talk. Und jetzt viel Spaß, viele Aha-Momente und Happy Podcasting in 3, 2, 1.
Ein herzliches Willkommen zum Podcast von Miss Germany T hoch 6. Heute haben wir uns einem ganz besonderen Thema gewidmet, und zwar dem Thema Daten und vor allem Frauen in Tech. Und dazu haben wir uns eine ganz besondere Frau eingeladen, die darin wirklich ein echter Profi ist. Und zwar sprechen wir heute mit Mina Seitze. Mina ist gebürtige Hamburgerin, wohnt jetzt oder lebt jetzt in Berlin und stammt mit ihren Eltern aus Afghanistan und dem Iran, beziehungsweise daher kommen ihre Eltern, und ist heute eine gefragte Expertin, was das Thema Daten angeht. Hallo Mina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Max, danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Es ist sehr schön, dabei zu sein bei eurem Format.
Ich freue mich auch ganz besonders und bin ganz gespannt, heute mit dir zu sprechen, weil ich auch ein kleiner Datenfreak bin. Und es gibt ja auch gerade diese aktuelle neue Netflix-Dokumentation, also ist das Thema ja gerade ganz aktuell. Wie schön und wie schwierig oder beziehungsweise wie sorgsam man natürlich auch mit Daten umgehen möchte. Deswegen stell dich du doch nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
Wie du schon richtig gesagt hast, ich bin eine richtige Hamburger Dern und Wahlberlinerin mittlerweile. Und zwischendurch hat es mich auch ins Ausland gezogen, unter anderem nach Tansania, wo ich einen Freiwilligendienst für eine Lobbyorganisation im Bereich erneuerbare Energien absolviert habe. Und war auch zwischendurch in London und St. Petersburg für den G8 und G20 Jugendgipfel, wo mich das Thema internationale Entwicklungszusammenarbeit wahnsinnig interessiert hat, und bin dann nach Berlin gezogen, wo ich in die Digitalszene reingerutscht bin und arbeite heutzutage als Data Analyst für Idealo, eine der größten E-Commerce-Webseiten in Deutschland und ein Preisvergleichsportal. Zuvor war ich bei der digitalen Tochter der Funke Mediengruppe. Ja. Und das Thema interessiert mich einfach auch aufgrund dessen, dass Daten allgegenwärtig sind. Sei es zum Beispiel bei Miss Germany auf eurer Webseite, weil ihr das Userverhalten analysieren wollt, oder eben auch im Fintech und anderen Bereichen. Und dadurch, dass es einfach ein Bestandteil unseres Lebens ist, auch wenn wir auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, wie du schon richtig gesagt hast, wie zum Beispiel bei The Social Dilemma, der aktuellen Netflix-Doku, ist es einfach wahnsinnig spannend.
Ja, absolut. Deswegen, ich bin auch immer tatsächlich ganz interessiert, wenn es um das Thema Daten geht, weil das natürlich auch so umfangreich sein kann. Wie kann man sich denn den Beruf als Datenanalyst vorstellen? Was macht man da? Wie kommt man darauf, Datenanalyst zu werden? Also vielleicht kannst du uns dann noch so ein bisschen abholen.
Als Grundlage für alle Wissenschaften brauchst du, bist immer mit Zahlen konfrontiert und die helfen ja auch, deine Argumente zu belegen. Und so bin ich dann zur VWL gewechselt. Also einfach aufgrund dessen, dass es da auch noch viel mehr um Zahlen, Fakten und wirtschaftliche Zusammenhänge geht. Und egal, in welchem Bereich ich arbeite, sei es in den Medien, der Politik oder der Beratung, ist die Mathematik immer hilfreich, egal was man macht. Und da habe ich mich ganz oft mit Statistikprogrammen befasst, wie zum Beispiel Starter, SPSS oder MATLAB. Die waren mir dann irgendwann zu langweilig, so dass ich mich dann in eine Informatikvorlesung reingesetzt habe. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, dass es Programmiersprachen wie Python zum Beispiel gibt, wo ich Daten analysieren kann, und habe durch Praxiserfahrung während des Studiums, unter anderem bei der Welt für Axel Springer als auch Startups, mir das selber beigebracht gehabt und bin dann direkt nach dem Studium auch als Data Analyst dann eingestiegen Und ich habe die Leidenschaft ursprünglich durch die Statistik und Mathematik tatsächlich gefunden.
Krass. Wie, also für einige denken jetzt ja, Statistik, Mathematik ist jetzt nicht ganz so meins, ist jetzt vielleicht nicht so ganz meine Leidenschaft, vielleicht sogar das Gegenteil.
War es in der Schule tatsächlich auch nicht. Ich habe erst meine Leidenschaft für die Mathematik dank des bekannten Mathematik-YouTubers Daniel Jung gefunden.
Oh, wie viele, glaube ich.
Ja, wie viele. Er ist ja wirklich ein Retter der Nation und auch während des Studiums waren seine Videos wesentlich hilfreicher als eine zweistündige Vorlesung, die ich besucht habe.
Ja, davon habe ich auch schon einiges gehört und da sind, glaube ich, auch schon einige YouTube-Minuten bei draufgegangen. Wie hast du denn dann sozusagen da entdeckt, okay, Statistik und Mathematik, das liegt mir dann doch irgendwie. Und wie landet man dann sozusagen als Datenanalyst jetzt beim Axel Springer Verlag zum Beispiel? Und wie kann man sich da denn dann jetzt den Alltag vorstellen?
Du musst nicht unbedingt ein Mathematikgenie oder ähnliches sein. Es geht um eine Zusammensetzung aus verschiedenen Fähigkeiten. Da brauchst du ein grundlegendes Zahlenverständnis. Du musst nicht immer für Mathe während der Schulzeit dafür gebrennt haben und kannst dir das auch nochmal von der Pike auf mehr oder weniger beibringen. Wenn du dich wirklich dafür interessierst, dann reicht es auch schon, Grundlagen zu wiederholen, zum Beispiel durch YouTubes von Daniel Jung tatsächlich. Das ist ein Weg, um Grundlagen nochmal zu vertiefen und zu wiederholen. Dann geht es auch darum, dass du gute Kommunikationsfähigkeiten besitzt. Das heißt, dass du technische Sachverhalte so runterbrechen kannst, dass es auch ein Business-Stakeholder verstehen kann, weil du eben an der Schnittstelle von verschiedenen Abteilungen arbeitest, sei es das Produktmanagement oder das Online-Marketing oder eben auch die Geschäftsführung. Du musst klar kommunizieren können, was du genau machst und welchen Business-Impact das am Ende des Tages hat. Es geht denn nicht nur darum, dass man im stillen Kämmerlein die ganze Zeit nur ein paar Zeilen Code schreibt und dann sagt, wie der statistische Zusammenhang aussieht, sondern das Ganze auch auf das Geschäftsmodell nochmal überträgt und im Hinterkopf hat, was will das Unternehmen langfristig erreichen, was sind unsere Erfolgsmetriken.
Ja.
Neben dem Zahlenverständnis und den Kommunikationsfähigkeiten ist noch eine dritte Komponente auch Teamwork tatsächlich, weil du meistens in einem interdisziplinären Team arbeitest. Es gibt verschiedene Rollen innerhalb des Teams. Es gibt nicht nur den Data Analyst, es gibt auch den sogenannten Data Engineer, der für die Datenarchitektur zuständig ist und sich dann wirklich Gedanken drum macht, wo die Daten gespeichert werden, wie wir Datenanalysten auf die Daten zugreifen können. Und dann gibt es auch manchmal einen sogenannten Product Owner, der mit uns gemeinsam die Sprints plant, weil wir in zweiwöchigen Sprints arbeiten und das gemeinsame Ziel verfolgen. Nun zu deiner zweiten Frage, wie man dann den Fuß in die Branche fasst, zum Beispiel durch Praxistätigkeiten bei Axel Springer. Ganz einfach, indem man sich bewirbt. Also viele trauen sich dann auch nicht, die Bewerbung abzuschicken, weil man sich dann die Anforderungen durchliest, häufig auch abgeschreckt ist. Das steht meistens dann auch als Voraussetzung, dass man im Idealfall ein Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik aktuell absolvieren sollte. Das war bei mir damals auch nicht der Fall. Ich habe mich einfach trotzdem drauf beworben. Und ich glaube, manchmal muss man auch den Mut haben, sich auf Stellen zu bewerben, wo man weiß, dass man nicht zu 100% den Anforderungen entspricht, aber dennoch im Anschreiben als auch im Lebenslauf seine Leidenschaft zum Ausdruck bringt, indem man zeigt, dass man sich selber Sachen von der Pike auf beigebracht hat, indem man proaktiv war, Vorlesungen besucht hat, wie zum Beispiel in der Informatik, Online-Kurse absolviert hat, und sich auch über das Thema informiert und mit anderen dazu austauscht, wie zum Beispiel auf Meetups.
Ja, ich finde es mega spannend, auch was du jetzt im davor liegenden Punkt noch gesagt hast, dass das Thema Datenanalyse oder das Thema Daten im Allgemeinen ja auch so vielfältig ist, dass man eben nicht im dunklen Kämmerlein sitzt und da irgendwie alleine vor sich hin codet und dann irgendwelche Einsen und Nullen sich anschaut und darauf basiert sozusagen seine Arbeit erledigt, sondern dass da auch wirklich ganz viel zwischenmenschliches Verständnis auch nochmal vorhanden sein muss, um natürlich auch aus diesen Daten seine Schlüsse zu ziehen und daraus eben nochmal Handlungsempfehlungen zu abzuleiten und damit arbeiten zu können. Wie hast du denn entdeckt, dass du deine Leidenschaft eben auch sozusagen in den Beruf bringen oder sozusagen in positiver Form mit reinbringen kannst? Weil ich finde dieses Thema, da kommen wir auch gleich noch drauf, Woman in Data, dass eben auch als Frau, man hat ja auch immer nicht Vorurteile, aber es gibt immer gewisse Erwartungshaltung, leider auch wahrscheinlich von beiden Geschlechtern, dass das ja eigentlich nicht passt, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Wie hast du das für dich selber denn entdeckt, dass das Thema Daten bei dir sozusagen eine Leidenschaft ist, die du dann aber auch zum Beruf gemacht hast? Also wie kam das denn dann zu dir oder von dir, dass du dann sozusagen dann in den Beruf des Datenanalysts eingestiegen bist?
Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Bereich Politik und Medien, habe ich dann festgestellt, dass meine Vorerfahrungen in den Bereichen mir auch geholfen haben, Data Analyst heute zu werden. Und zwar war es damals so, dass ich Journalistin werden wollte. Das war ein Herzenswunsch von mir und ich habe sehr früh damit angefangen und habe schon mit 18 Jahren auch für die Tageszeitung geschrieben und dann auch ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung erhalten für zukünftige Medienmacher,
ja, wow.
Wo ich dann bei der Deutschen Welle als auch Radio Bremen journalistische Trainings erhalten habe und auch noch ganz viel geschrieben habe während des Studiums und aktuell auch noch tatsächlich schreibe. Und so habe ich dann auch Kommunikation tatsächlich gelernt, also mich in Themen reinzufuchsen, schnell zu verstehen, weil der Beruf des Journalisten ist es eigentlich für das Lernen täglich bezahlt zu werden, da du ständig mit neuen Themen konfrontiert wirst, sei es die Börse, das Weltgeschehen und du musst immer auf Zack sein, also wirklich das lebenslange Lernen, das lernst du im Journalismus. Was ich dann im Politikbereich gelernt habe, also beim G8 und G20 Jugendgipfel, als auch bei New York, der United Nations in New York, ist dann, wie ich unterschiedliche Parteien an einem Tisch zusammenführe, Verhandlungen durchführe und dass es am Ende ein gemeinsames Ziel gibt, was erreicht wird. Und das ist auch das Stakeholder-Management, was in Unternehmen immer wieder gefragt ist.
Ja.
Das heißt, die Politik hat mir dann auch beigebracht, wie es ist, auch mit schwierigen Personen zurechtzukommen und am Ende des Tages trotzdem ein Resultat zu erzielen. Das ist auch in Data-Teams so, wo wir Personen mit unterschiedlichen Backgrounds sind und am Ende ein gemeinsames Produkt entwickeln oder gemeinsame Analysen anfertigen. Und das waren quasi die Voraussetzungen für den Datenanalysebereich. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja, egal ob ich Journalistin werden möchte oder auch Politikbetrieb arbeiten möchte, brauche ich immer noch Zahlen und Fakten.
Ja.
So bin ich dann in der Datenanalyse ja auch gelandet, weil ich mich sehr viel mit Statistik befasst habe, weil du dir auch den Bereichen Studien durchliest, Studien verstehen musst, wie groß auch die Stichprobe war, die befragt wurde und wie statistische Kennzahlen zustande kommen. Und dann gibt es ja auch das berühmte Sprichwort, vertraue keiner Statistik, die du nicht selber angefertigt hast. Und so bin ich dann tatsächlich zum Beruf des Data Analysts gekommen und habe dann auch noch in der studentischen Unternehmensberatung erstmal ein Startup beraten im Bereich Online-Marketing, wo ich eine Kampagne für die mit aufgesetzt habe. Und dann bin ich über das Online-Marketing im Bereich der Web-Analyse gelandet. Wie sieht das Nutzerverhalten im Netz aus? Wie navigieren sich Leute auf der Webseite? Und darüber dann letztendlich durch meine Praxistätigkeiten, sei es bei E-Commerce-Startups als auch Konzern, habe ich dann gelernt, wie Datenbanken funktionieren, aber auch Cloud-Lösungen und eben tiefer gehende Datenanalysen mit der Hilfe der Programmiersprache Python,
ja,
um da nochmal granularere Analysen zu fahren. Also ich habe früher immer meine Vergangenheit eine Zeit lang als defizitär betrachtet, weil ich mir dachte, Mensch, ich habe so viel verschiedenes anderes gemacht. Aber ich denke, dass am Ende alles zusammenkommt tatsächlich und dass es mir aktuell in meinem Beruf zu nutzen ist. Mhm. Und genauso wie wir Frauen, also bei Women in Data, wir Frauen bringen auch noch andere Kompetenzen mit, wie Empathievermögen, Kommunikationsfähigkeit oder auch soziale Kompetenzen, die durchaus auch in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und Big Data gefragt sind.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Women in Data. Ihr habt den europaweit ersten Standort, oder du vor allem, europaweit ersten Standort der Organisation Women in Data gegründet. Und ihr seid sogar das Headquarter dann für Europa, richtig?
Was Korrekt,
ist genau. Women in Data? Kannst du da kurz erklären, was macht ihr da und was ist Women in Data?
Wir sind eine internationale Organisation mit Sitz in Sacramento in den USA, die im Jahr 2015 gegründet wurde. Und was wir machen, unsere drei Hauptpfeiler sind Awareness, Education und Community. Awareness bedeutet für uns, dass wir auf das Thema aufmerksam machen, dass wir Frauen in den Berufsfeldern der Datenanalyse als auch Data Engineering aktuell noch unterrepräsentiert sind. In Deutschland liegt der Anteil der Frauen im Bereich der KI als auch Big Data bei rund 16%, weltweit bei 22%. Deswegen bin ich heute auch hier bei dir zu Gast im Podcast, um das Thema aufmerksam zu machen. Oder wir sind auch auf Konferenzen vertreten mit technischen Vorträgen, schreiben auch Artikel und organisieren Meetups. Education bieten wir an in Form von Workshops, wo man auch das Coding lernen kann, als auch ein Quereinsteigerinnenprogramm, was sich Women in Data Bootcamp nennt, Kickstart Your Data Career. Da werden wir die erste Kohorte in Deutschland Anfang 2021 in Kooperation mit The Female Company launchen. Und der dritte Pfeiler, cool. Ja, dazu kann ich dir auch noch mehr erzählen.
Unbedingt,
ja. Und der dritte Pfeiler ist die Community, die wir haben. Dadurch, dass wir weltweit vertreten sind, haben wir eine Slack-Community, wo wir uns gegenseitig supporten und auch eben Tipps und Tricks austauschen. Du kannst dir vorstellen, jemand sitzt frustriert am PC, muss einen Bug fixen, aber hat keine Ahnung, wie er da weiterkommt. Und dann schreiben wir Frauen uns dann gegenseitig auch, hey, ich habe folgende Fehlermeldung, kannst du mir bitte aushelfen? Und du musst dir dann vorstellen, dann sitzt eine Frau in Dubai, jemand anderes in Sacramento oder Calcutta und oder jetzt auch mittlerweile London und Istanbul, wo wir und Frankfurt, wo wir unsere nächsten europäischen Chapters aufgebaut haben. Und so haben wir eben eine Community und eine Plattform und wollen den Frauen in dieser Industrie eine Stimme und ein Gesicht geben und eben nicht nur Frauen, die in der Industrie arbeiten, aber auch Frauen, die Interesse haben, Fuß dort zu fassen.
Ja. Wie kann man sich denn vorstellen oder wie, beziehungsweise wie kommt man denn auf die Bootcamps oder also wie wird man darauf aufmerksam? Wo kann man sich anmelden? Wo kann man Infos über euch einholen? Mhm. Wie kann man zum Beispiel als Quereinsteigerin da den Fuß fassen? Also da kann man sich dann bei euch dann direkt auf der Website oder vielleicht auch bei dir, wie kann man sich da darüber informieren?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Der erste Kommunikationschannel bin ich zum Beispiel. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, LinkedIn oder auch Twitter schreiben. Und das passiert häufiger als gedacht, dass mir Frauen auf LinkedIn schreiben, weil LinkedIn aktuell in Zeiten von Corona auch boomt und da die Community sich auch rasant gewandelt hat. Und du hast ja auch gesehen, wie LinkedIn sich in den letzten Jahren verändert hat. Also es ist nicht mehr nur eine Business-Plattform, es geht auch um das Community-Building tatsächlich oder dass man auch zum Teil persönlichere Geschichten miteinander teilt. Du hast vielleicht auch einige meiner Artikel gelesen, die ich dort geschrieben habe, zum Beispiel.
Aber natürlich.
Zum Beispiel habe ich einen Artikel für T3N geschrieben zum Thema Diversity und Digitalisierung oder auch Business Punk. Und so sind Frauen auch auf mich aufmerksam geworden, die mich dann proaktiv auch angeschrieben haben und dadurch auf die Organisation aufmerksam geworden sind. Mhm. Der zweite Weg wäre, auf die Webseite zu gehen, womenindata.org, wo nochmal alle Informationen zusammengefasst sind, wo man mehr zu unserer Organisation erfährt. Dort eine E-Mail zu schreiben und die E-Mail-Adresse lautet berlinchapter@womenindata.org. Da kann man sich auch mit uns in Verbindung setzen und das sind unsere zwei primären Kommunikationskanäle und es gibt auch keine Voraussetzung, bei uns mitzumachen. Es kann auch jemand sein, der gerade eine Ausbildung macht, berufssuchend ist oder auch Mutter von Kindern und einen Karrierewechsel anstrebt. Wir sind wirklich inklusiv, das ist uns unheimlich wichtig, dass es ja häufig auch Frauennetzwerke gibt, die sehr elitär aufgestellt sind, wo es nur einen bestimmten Typus Frau gibt, zum Beispiel der Typus Karrierefrau, die alles im Griff hat. Das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Wir haben sehr unterschiedliche Frauen bei uns aus unterschiedlichen Altersgruppen und wollen offen sein für Akademikerinnen als auch Nicht-Akademikerinnen. Und wir möchten auch Frauen mit auf den Weg geben, dass jeder es schaffen kann. Das ist einfach auch eine ganz wichtige Message tatsächlich. Und auch für das Quereinsteigerinnenprogramm, das sich Women in Data Bootcamp nennt, Kickstart Your Data Career, suchen wir eine vielfältige Kohorte von 5 bis 10 Frauen, die im Laufe von 2 Monaten an Projekten arbeiten für The Female Company, dem Femcare Startup, das du wahrscheinlich auch kennst. Und da geht es dann darum, dass sie wirklich hands-on Erfahrung sammeln, was ihnen dann auch perspektivisch weiterhelfen wird, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, da die Universitäten häufig sehr theoretisch ausgerichtet sind und Frauen dann ab einem gewissen Alter es dann noch schwer haben, jetzt noch ein Praktikum zu machen oder eine Werkstudententätigkeit. Und deswegen bieten wir dieses Programm eben an.
Also ich finde das mega spannend. Das heißt, ich hoffe, unter den Zuhörerinnen ist auch eine künftige Datenanalystin. Also mindestens eine. Vielleicht auch sogar über Women in Data über den Einstieg sozusagen über euch dann vielleicht auch in den Beruf gekommen. Total spannend, wirklich total spannend. Ist das bei dir? Wir haben es am Anfang schon kurz gehabt. Ist es für dich eine Hilfe gewesen, dass deine Eltern aus Afghanistan und dem Iran kommen? Also, dass du diese Diversität und das Verständnis für verschiedene Meinungen von Haus aus mit auf den Weg bekommen hast? Oder würdest du sagen, für mich war das eigentlich wurscht und ich habe mein Ding durchgezogen und war da sozusagen immer hatte meinen eigenen Kopf. Also wie war das für dich so?
Es hat mich tatsächlich sehr geprägt und auch für Themen wie Diversität und Inklusion sensibilisiert. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es dann nicht einfach ist, wenn man in ein neues Land kommt und dann nochmal neu anfängt. Und deswegen haben mir meine Eltern auch immer eine gewisse Arbeitsmoral mit auf den Weg gegeben und auch den Mut und die Stärke, dass ich als Frau genauso wertvoll bin wie ein Mann und dass ich auch eine Meinung habe und diese äußern kann. Das hat mich tatsächlich sehr geprägt als Tochter politischer Aktivistin und auch stark gemacht, mich für andere einzusetzen und Leuten eine Stimme zu geben, wenn sie keine haben. Und deswegen ist es mir auch persönlich immer ein wichtiges Anliegen, mich sozial zu engagieren, wie zum Beispiel bei Women in Data, einer gemeinnützigen Organisation, weil ich am Ende des Tages der Gesellschaft auch etwas zurückgeben möchte und Das bedeutet für mich eben, dass Frauen motiviert sind, neue Wege einzuschlagen, da ich häufig das Gefühl habe, dass in einem Industrieland wie Deutschland noch diese antiquierte Vorstellung herrscht, dass man diese geradlinige Bilderbuchkarriere verfolgt, wo man wirklich alles straight macht und sich immer beide Book an alles hält. Und das war bei mir tatsächlich nie der Fall. Das siehst du auch an meinem Lebenslauf. Ich meine, ich war erst irgendwie in Tansania, dann habe ich ein Jahr Sozialwissenschaften studiert, dann nochmal zum anderen Studienfach gewechselt. Und ich glaube, manchmal ist es auch ganz wichtig, den Mut zu haben und auch das Selbstvertrauen in sich und zu sagen, hey, ich schaffe das. Also egal, wie tough die Situation ist. Und das haben mir meine Eltern wirklich mit auf den Weg gegeben. Und dafür bin ich eigentlich auch noch bis heute dankbar, weil die wirklich meine persönliche Kraftquelle und Inspiration sind. Und ich glaube, dass du auch als Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland dann diese sogenannte Resilienz lernst, also die Kunst des Hinfallens und wieder Aufstehens.
Ja, hast du denn, du hast die Kraftquelle gerade angesprochen. Du bist jetzt in Berlin. Wie findest du denn da auch deine Motivation oder auch zum Beispiel im Studium und die neue Art von Studium anzufangen und die neue Art von Beruf anzufangen? Wie findest du da den Mut und deine Kraftquelle? Hattest du es mit deinen Eltern eben auch schon mit ins Spiel gebracht? Wie findest du da sozusagen immer deine persönliche Motivation, um eben diese neuen Wege auch zu wagen?
Ich glaube, das Wichtige ist, einfach einen Schritt zurückzugehen, seine Reise zu reflektieren und sich dann die Frage zu stellen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und wenn man sein persönliches Warum gefunden hat, dann ist es auch einfacher zu wissen, was man genau machen möchte und wie man es machen möchte. Zum Beispiel ist es mir unheimlich wichtig, intrinsisch motiviert zu sein. Das heißt, ich möchte Sachen machen, weil sie mich persönlich interessieren, weil ich auch ein Herzensmensch bin tatsächlich. Ich glaube, das sieht man auch an Artikeln, die ich schreibe. Ich habe auch im Journalismus immer Artikel geschrieben, die mich interessiert haben und nicht nur darauf geguckt, wie es meine Karriere boostet tatsächlich. Deswegen habe ich mich auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, als es noch nicht so groß im Kommen war. Also so wirklich Anfang 2010 etc. Und ich glaube, wenn man auch diese Motivation hat, die nicht nur daraus ruht, gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, Status oder Macht, dann hat es eben auch eine ganz andere Bedeutung, wie man die Dinge angeht. Und ich denke persönlich auch, dass Menschen es merken. Ob oder? Oh ja. Also
das kann ich nur bestätigen. Das kann ich in den aus den Gesprächen, die wir auch im Vorfeld geführt haben, aber das merkt man natürlich bei uns, bei Miss Germany auch total, dass du natürlich auch auf Basis dieser sehr, sehr persönlichen Werte, die du auch mitbringst und die du auch in den Gesprächen vermitteln musst, die du auch in den persönlichen Dialogen mit den Teilnehmerinnen führst, wo du einfach merkst, meint diese Person es denn ernst? Mhm. Oder hat sie jetzt vielleicht so eine Fassade aufgebaut, die man einfach nicht sehr, sehr lange aufrechterhalten kann und eben nicht aufrechterhalten kann, wenn man wirklich mal versucht, hinter die Fassade zu schauen. Deswegen kann ich das tatsächlich nur bestätigen.
Ja, also definitiv. Ich gehe da auch mit dir d'accord. Übrigens zu Miss Germany. Ich habe ja auch die Instagram-Stories verfolgt und gesehen, dass sich da bei euch so viel getan hat und bin auch wirklich sehr erfreut darüber, wie du das ganze Thema angegangen bist, das zeitgemäß zu gestalten mit den Themenfeldern Female Empowerment, Body Positivity und auch, dass Frauen dabei sind, wie zum Beispiel eine eurer Teilnehmerinnen, die gerade einen Data Science Kurs an der Harvard University belegt. Und dann habt ihr auch noch ein Curvy Model. Das finde ich so wahnsinnig cool tatsächlich. Also wirklich Hut ab dafür.
Sehr gut. Das genau so soll es ja auch sein. Und ich hoffe, dass es noch alle in Deutschland und darüber hinaus mitbekommen und den Wandel und den Shift erfahren. Und ich glaube auch, dass genau die Themen, die wir auch jetzt besprechen, also zum Beispiel auch Women in Data, ein ganz selbstverständliches Thema sein müssen in der Gesellschaft, wie auch bei Miss Germany. Und genau dafür wollen wir auch die kleinen, aber sehr wichtigen Schritte auch mitgehen. Deswegen freue ich mich auch immer über solche Themen, auch mit so tollen Experten auch zu sprechen wie mit dir. Hast du denn für dich persönlich auch ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann? Oder bist du dein persönlicher Challenger und dein Vorbild?
Es ist lass mich mal nachdenken tatsächlich. Ich lasse mich schon von Menschen inspirieren. Es gab auch in meiner Karriere Mentoren und Mentorinnen, die mir sehr viel mit auf den Weg gegeben haben. Zum Beispiel war einer der Tipps, die ich während meines Praktikums erhalten habe, dass ich so viel Praxiserfahrung wie möglich während des Studiums sammeln sollte, bevor ich den Berufseinstieg wage. Ja. Das ist auch ein super wertvoller Tipp gewesen. Oder auch als ich im Startup als Werkstudentin gearbeitet habe, zwischen der IT als auch Business Intelligence, wo man sich auch die Zeit für mich genommen hat, mich in das Thema der Datenbanken und Cloud-Lösungen reinzufuchsen. Und diese Menschen, die mich in meiner beruflichen Karriere begleitet und unterstützt haben, die Mentoren sind meine Vorbilder tatsächlich. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich nicht per se Leute kennen muss, aber gerne mir den Verlauf einer Karriere anschaue, um zu verstehen, wie ein Mensch von Punkt A nach B gekommen ist. Ja. Und das sind so viele unterschiedliche, spannende Persönlichkeiten. Und die müssen auch nicht unbedingt aus dem Bereich Data kommen. Und deswegen finde ich persönlich den angelsächsischen Raum so faszinierend, da es dort so viele Quereinsteiger gibt, zum Beispiel, dass es Kunsthistoriker gibt, die Investmentbanking betreiben oder Personen mit abgebrochenem Studium, die in der CEO-Rolle sind. Und das sind dann für mich immer meine Vorbilder. Also Leute, die den Status quo hinterfragen, um die Ecke denken können und Innovationen mit vorantreiben möchten. Und diese Menschen finde ich unheimlich inspirierend.
Das geht mir tatsächlich genauso.
Du bist ja auch einer von denen.
Ganz zu Ende geführt. deswegen, ich finde das auch immer ganz spannend, auch Biografien zu lesen. Ich meine, es gibt ja eh, wie du auch gesagt hast, es gibt ja meist nicht diese ganz geradlinige Karriereleiter, an der man sich irgendwie direkt entlanghangeln kann. Deswegen auch mega spannend für mich, das immer zu sehen. Was würdest du denn sagen? Oder gibt es jemanden, den du denn auf einen Kaffee trinken, auf einen Kaffee trinken treffen würdest und da nochmal so ein paar Fragen stellen wollen würdest?
Ja, beispielsweise Verena Pauster, finde ich, ist eine unheimlich spannende, spannende und faszinierende Frau, weil sie Unternehmerin ist, Mutter ist, Aktivistin ist mit großartigen Initiativen wie Stay on Board und mittlerweile auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Also das ist eine ziemlich coole Frau, von der sich, glaube ich, einige ein Stück abschneiden können, weil du ihr auch anmerkst, dass ihr das Thema digitale Bildung wirklich am Herzen liegt und was sie dann auch zu Corona-Zeiten alles bewältigt hat, wo dann das Thema auf einmal relevant geworden ist, war dann auch interessant zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, dass es vorher nicht wirklich ernst genommen worden ist und dann, als die Pandemie einschlug, haben sich alle dann an sie gewandt gehabt. Und deswegen würde ich sie dann auch gerne treffen. Und die zweite Person wäre Angela Merkel. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich ein Riesenfan der CDU oder CSU bin, sondern eher, dass sie eine Frau für mich ist, die sich geschickt durch Krisen manövrieren kann und das auch in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also bei den beiden kann ich mich nur anschließen. Da stoße ich mal dazu. Und tatsächlich schon wieder mit schmerzhaftem Blick auf die Uhr haben wir zum Schluss ja immer noch drei Fragen, mit denen wir das Ganze eigentlich immer schließen. Die erste davon wäre Hose oder Rock?
Rock mit drei Ausrufezeichen.
Spannend. Dann Optimist oder Realist?
Optimistischer Realist.
Ja. Und Analyst vor allem.
Ja.
Und was auch immer ganz spannend ist, das haben wir jetzt tatsächlich auf Empfehlung oder auf Feedback, deswegen auch immer gerne Mails als Feedback für den Podcast schreiben. Als dritte Frage mit reingenommen, hast du eine Buchempfehlung für unsere Hörerinnen?
Tatsächlich gibt es einen Debütroman, was ich total faszinierend finde. Und zwar lautet der Buchtitel Moneymakers von Aya Jaff, die nicht nur eine Freundin von mir ist, sondern auch eine wahnsinnig starke und inspirierende Persönlichkeit, die dort in verständlichen Worten und mit einer Prise Humor die Börse erklärt. Und ich denke, dass finanzielle Bildung für Frauen einfach sehr wichtig ist, um sich auch emanzipieren zu können. Und wir mittlerweile wirklich in einem Alter angekommen sind, wo Frauen selber ihre Finanzen in der Hand haben müssen.
Unbedingt. Finde ich ganz spannend als Buchempfehlung. Die Aya Jaff war ja auch letztens noch in der Cosmopolitan, ist ja auch unser Partner. Mhm. Deswegen auch nochmal ganz spannend zu hören. Bevor ich jetzt, weil ich das einfach so spannend finde, dein Beruf und deinen Werdegang und deine Inhalte, die du auch mit Women in Data vermittelst, hast du noch was auf dem Herzen, was du unseren Hörerinnen als Tipp mitgeben möchtest?
Ja, tatsächlich, dass wir Frauen uns mehr zutrauen müssen. Was ich häufig beobachte, ist, dass Männer mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an die Dinge herangehen. Und das wünsche ich mir auch von der neuen Generation Frauen, dass wir auch mal ins kalte Wasser springen und auch Ja zu etwas sagen, wo wir uns vielleicht nicht zu 100% bereit fühlen, aber trotzdem ein gewisses Maß an Risiko an uns aufnehmen, weil man an Herausforderungen langfristig wachsen kann.
Ja. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Mina, danke für deine Zeit. Ich habe sehr, sehr großen Respekt und vor dir und deiner Arbeit und schätze das sehr. Ich finde die Initiative oder die Organisation, die ihr dann jetzt auch in Berlin betreibt und sozusagen auch Möglichkeiten bietet mit Women in Data, um da auch mal, wenn es auch nur reinschnuppern ist, aber trotzdem auch aufzuklären und da auch wirklich zu unterstützen, finde ich ganz, ganz spannend und sehr, sehr wichtig und wertvoll. Deswegen da tatsächlich nochmal mein Chapeau an euch und an dich vor allem. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast es gerade gesagt, auf LinkedIn kann man dich finden, auf Instagram kann man dich finden. Website auch?
womenindata.org, genau.
Genau. Da findet man Women in Data, man findet dich. Wie gesagt, ich kann nur sagen, danke für deine Zeit und die tollen Insights und das tolle Gespräch. Und dann würde ich sagen, alle auf womenindata.org und dann LinkedIn Mina Zeitze. Und es wird dein Name verlinkt und dann findet man dich auch. Deswegen danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Mina.
Danke für deine Zeit und deine Fragen. Das Gespräch hat mir unheimlich viel Spaß bereitet und ich finde auch die Arbeit von Miss Germany einfach so inspirierend, dass ihr Frauen empowern wollt und das ganze Format um 360 Grad gewendet habt und finde es großartig, die Arbeit, die du leistest und bin gespannt auf zukünftige Projekte eurerseits auch.
Vielen lieben Dank. Das heißt, das nächste Mal, wenn Corona-bedingt auch Berlin mal wieder anstehen darf, dann wird auf jeden Fall sehr, sehr viel über Daten philosophiert und dann auch über The Social Dilemma und Co. Deswegen danke fürs Zuhören. Danke dir für deine Zeit, liebe Mina. Und dann bis zur nächsten Folge.